Wir als Gemeinde Jesu Christi sind von ihm als Zeugen in diese Welt hineingestellt worden. Wir sind von ihm ausgesandt, dass wir hier auf dieser Erde das Evangelium seines Reiches predigen. Wir sind seine Zeugen der Wahrheit in einer Welt, und wir sehen das sehr gut, auch gerade heute, wo die Wahrheit verkehrt und die Lüge geliebt wird. Gott hat uns hineingestellt in diese Welt als Leuchter, in dieser Dunkelheit der Gottesferne und Gottesfeindschaft, in dieser Dunkelheit der Sünde und Rebellion ist die Gemeinde ein Leuchter, eine Lichtquelle in der Finsternis, ein Leuchtturm der Wahrheit. Und diese Funktion hat die Gemeinde schon seit fast 2000 Jahren. Und ihr Auftrag ist noch nicht beendet. Wir haben den Auftrag noch nicht ausgeführt. Noch immer rettet Gott durch das Zeugnis seiner Gemeinde Menschen aus der Finsternis heraus in das Reich seines Sohnes hinein. Immer noch rettet Gott Menschen. Doch es kommt der Tag, an dem der Auftrag der Gemeinde beendet sein wird, wo er ausgeführt sein wird. Jesus, er sagt in Matthäus 24, Vers 14, er sagt, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Also das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt. Es wird überall hingebracht, und dann kommt aber eines Tages das Ende. In der Offenbarung werden wir heute mit hineingenommen in diesen Moment, wenn der Auftrag der Gemeinde ausgeführt und alle Auserwählten gesammelt wurden, wenn der letzte zum Volk Gottes gehörende oder von Gott erwählte, ersehene gerettet wurde. Wir sind zur letzten Offenbarung dabei stehen geblieben, dass wir gesehen haben, dass die Mission der Gemeinde weder von Satan noch von der Welt behindert werden kann. Also die Feinde Gottes können die Mission, den Auftrag der Gemeinde nicht aufhalten. Unser Gott wird sein Volk retten. Gott rettet und ruft Sünder und erlöst sie, macht sie zu seinem Volk. Johannes hat gesehen, dass Gott oder hat den Auftrag bekommen, dass er das Haus Gottes, den Tempel Gottes abmessen soll. Dieses Haus, zu dem wir gehören, wir als Tempel Gottes. Und es wurde ganz genau bestimmt, was dazugehört zu diesem Tempel. Also wie hoch dieser Tempel ist, wie lang dieser Tempel ist. Die Gläubigen wurden vermessen. Und das Vermessene spricht vom Schutz des Volkes Gottes. Ihr könnt es euch so vorstellen, wenn ihr ein Haus baut, dann habt ihr vorher einen Plan gemacht. Ihr habt genau festgelegt, diese Wand, die muss 10 Meter lang sein. Diese Wand, die muss 5 Meter lang sein. Ihr habt einen Plan gemacht und nach diesem Plan baut ihr euer Haus. Und wenn es dann wirklich zu diesem Hausbau kommt, wisst ihr ganz genau, wie lang die einzelnen Wände gezogen werden müssen. Wenn ihr keinen Plan macht, wisst ihr nie, wann euer Haus wirklich fertig ist. Ja, also ihr wisst nicht, wie lang die eine Mauer sein muss. Ihr wisst nicht, wie viele Räume ihr in eurem Haus haben wollt. Ihr werdet nie wissen, wann ist der Bau wirklich fertig. Wie wird es später aussehen? Gott aber hat den Auftrag gegeben, dass sein Tempel vermessen wird. Es spricht davon, von Schutz, dass Gott ganz genau weiß, wie groß, wie weit sein Tempel ist, und es spricht im symbolischen Sinn natürlich von dem Volk Gottes, von seinem Tempel, der wir sind. Und es wird keiner fehlen in diesem Bau Gottes, weil alles vermessen ist. Die Wand wird nie zu kurz sein. Und wenn wir später in die Offenbarung sehen, dann sehen wir, wie groß diese Stadt ist. Da wird ganz genau gesagt, wie lang die einzelnen Mauern und so weiter sind. Es ist alles vermessen. Der Tempel Gottes steht unter seinem Schutz. Die Gemeinde steht unter seinem Schutz. Und das ist ein Trost und eine Ermutigung für uns Kinder Gottes heute. Die Pforte der Hölle, haben wir auch zuletzt gehört, können die Gemeinde und auch das Zeugnis der Gemeinde nicht überwältigen. Jesus, er wird auf dieser Erde seine Braut bereiten. Er beraubt den Satan immer weiter, indem er Menschen aus seiner Herrschaft in sein Reich der Liebe hineinversetzt. Und die Feinde Gottes und die Feinde der Heilige können diesen Auftrag nicht zerstören. Er wird wirkungsvoll ausgeführt, dass Gott die Erwählten sammelt. Doch es kommt der Tag, an dem der letzte Erwählte durch das Evangelium gerufen und gerettet wird und das Gottesvolk vollzählig ist. Was dann geschieht, lesen wir in Offenbarung 11, 7 bis 14 in unserem heutigen Text. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel. Und es wurde in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Ich habe die Predigt so überschrieben, durch Leiden zur Herrlichkeit, wenn der Auftrag der Gemeinde vollendet ist. Der erste Punkt der Predigt lautet, die Gemeinde ist Zeuge des Evangeliums, bis Jesus Christus wiederkommt. Ich lese nochmal Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Wir haben von diesen zwei Zeugen gehört. Und hier wird uns berichtet, dass die zwei Zeugen ihren Auftrag erfüllt haben. Wir haben schon davon gehört, dass die zwei Zeugen symbolisch für die Gemeinde stehen. Es sind zwei Zeugen, denn sie sind glaubhafte Zeugen. Sie sind Leuchter, denn sie bringen Licht in diese Welt. Sie sind Ölbäume, das ist eine Referenz zu Sacharja. Es spricht davon, dass sie Könige und Priester sind. Sie gehen in Sacktuch, weil sie die Welt zur Buße, Umkehr und zur Demütigung unter Gottes Herrschaft aufrufen. Ist doch eine große Gnade, oder? Dass Gott bei all der Schwäche der Gemeinde und, ja, oder all der Schwäche und all dem Mangel des einzelnen Gläubigen doch diese Schwache gebraucht, um seinen Auftrag auszuführen. Gott, es gibt einen Zeitpunkt, wo Gott sagt, der Auftrag der Gemeinde meiner Zeugen ist vollendet. Sie haben den Auftrag ausgeführt. Sie haben das erfüllt, was ich von ihnen haben wollte. Wir sehen unsere Schwäche. Wir sehen unser Versagen. Und wir fragen, wie kann ich so ein Zeugnis sein? Aus Gottes Perspektive wird er es aber an den Punkt bringen, dass die Gemeinde ein wirksames Zeugnis auf dieser Erde ist und ihr Auftrag ausgeführt und vollendet sein wird. Wir können dann nur dankbar sagen, Herr, es ist dir zu verdanken. Es lag nicht an mir, es lag nicht an uns, sondern du hast es gewirkt. In Johannes 9, Vers 4 hat Jesus gesagt über sich selbst, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus das sagte, das ist die Situation, wo Jesus den blindgeborenen Jungen geheilt hat. Die Menschen kommen zu ihm mit der Schuldfrage und sagen, wer ist jetzt schuld, dass dieser Junge blind geboren ist? Hat er selbst gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Und Jesus antwortet damit und sagt, es geht hier nicht darum, dass wer gesündigt hat, sondern es ist dazu da, dass ich die Werke ausführe, die Gott mir anvertraut hat. Und ich bin hier gesetzt als Licht für die Welt, dass ihr erkennt, wer ich bin. Jesus musste die Werke, die der Vater ihm vorbereitet hat, ausführen. So lange, bis die Nacht kommen würde, wo Jesus nicht mehr wirken konnte. Und ich denke, er spricht hier von seinem Tod am Kreuz. Solange er auf dieser Welt unterwegs war und gedient hat, war er das Licht für die Welt. Nach ihm sollten andere dieses Licht sein. Aber ich denke, Jesus spricht hier prophetisch, nicht nur von sich selbst, der auf dieser Erde wirken musste, bis sein Auftrag erfüllt war, sondern auch von seinen Nachfolgern, die genau das Gleiche erleben würden. Es ist interessant im Leben von Jesus, wie oft haben die Pharisäer versucht, Jesus während seines Dienstes zu töten. Ich lese einfach mal ein paar Stellen. Johannes 5, Vers 18. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleichstellte. Sehr früh in dem Dienst von Jesus wollen sie Jesus schon töten, aber wir wissen immer wieder, entwich Jesus ihnen. Johannes 10, 39, da suchen sie wiederum, ihn zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Johannes 11, 53, von jenem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten. Oder 11, Vers 57, ein bisschen später. Es hatten aber auch die Hohenpriester und die Pharisäer einen Befehl gegeben, dass, wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeige, damit sie ihn greifen könnten. Immer wieder während des Dienstes von Jesus versuchen sie ihn zu greifen, versuchen sie seinen Dienst zu beenden. Doch zu diesem Moment konnten sie es noch nicht, weil der Auftrag von Jesus noch nicht ausgeführt war. Aber es kam der Tag, als er in ihre Hände überliefert wurde und sie ihn ans Kreuz brachten. Sein Zeugnis auf dieser Erde war beendet. Aber wir wissen, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, jetzt sollt ihr meine Zeugen sein. Jetzt werdet ihr meine Zeugen in dieser Welt sein. Und so wie Jesus das Licht dieser Welt ist und in dieser Zeit auf dieser Erde geschienen hat, dieser Leuchter war, hat er heute die Ortsgemeinden als Leuchter in diese Welt gestellt. Doch wie auch der Dienst von Jesus ein Ende fand, hat auch das Zeugnis der Gemeinde ein Ende. In Offenbarung 11 hatten wir gesehen, dass die Gemeinde für 42 Monate den Auftrag hat, das Evangelium zu verkünden. Und während dieser ganzen Zeit, dieser 42 Monate, werden sie zertreten. Sie werden verfolgt, verführt, getötet. Doch dieses Zeugnis kann nicht gehindert werden, genauso wie sie Jesus nachstellten und versucht haben, seinen Dienst zu behindern. Es konnte nicht gestört werden. Ich denke, diese 42 Monate oder 1260 Tage sprechen von der ganzen Zeit der Gemeinde, von Pfingsten bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, die Zeit des Zeugnisses der Gemeinde. Und es ist interessant, die Parallele. Die Gemeinde ist für bildlich gesprochen 42 Monate Zeuge auf dieser Welt. Jesus hat ungefähr 42 Monate auf dieser Erde gedient. 3,5 Jahre war er Licht in dieser Welt. Ich weiß nicht, inwiefern Einigkeit bei uns darüber herrscht, dass mit diesen zwei Zeugen im Abschnitt die Gemeinde gemeint ist, aber wir sehen selbst in unserem Text und in einer Parallelstelle deutliche Hinweise darauf, dass mit diesen zwei Zeugen wirklich die Gemeinde gemeint ist. Der erste Hinweis, in dem Vers 7 wird uns gesagt, dass das Tier Krieg führt mit den zwei Zeugen. Ich möchte die Frage stellen, wann hast du das schon mal gesehen, dass etwas Krieg genannt wurde, wo sich eine große Gruppe gegen zwei Personen gerichtet hat? Also es ist ein kleiner Hinweis darauf, dass mit diesen zwei Personen nicht nur wirklich zwei reale Personen gemeint sind, sondern es in bildhafter Weise von der Gemeinde spricht. Interessanter aber ist noch die Parallelstelle in Offenbarung 13, Vers 17. Hier ist ziemlich der ähnliche Wortlaut wie in Offenbarung 11, Vers 7. Da heißt es, und es wurde ihm, also dem Tier, gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Also in Offenbarung 11, Vers 7 heißt es, Krieg zu führen gegen die zwei Zeugen und sie zu überwinden. Hier heißt es, Krieg zu führen gegen die Heiligen. Also es ist eine synonyme Verwendung, also zwei Zeugen oder alle Heiligen oder die Heiligen wird hier synonym verwendet. Zwei Fragen aus dem Vers 7 bleiben aber noch offen. Und zwar erstens, wer ist dieses Tier, das Krieg führt gegen die Gemeinde? Und die zweite Frage ist, was ist mit dem Überwinden und mit dem Töten gemeint? Welche Art von Tod ist gemeint? Die Gemeinde wurde doch schon immer verfolgt, schon immer wurden die Gläubigen getötet und hingeschlachtet. Was ist mit diesem Tod gemeint? Bezüglich des Tieres ist festzustellen, dass es das Tier genannt wird, also mit dem bestimmten Artikel. Obwohl es in der Offenbarung meiner Meinung nach bisher so noch nicht aufgetaucht ist, aber in der Offenbarung Kapitel 13 und auch später taucht es sehr oft auf. Doch der Ursprung dieses Begriffes, das Tier, das liegt im Buch Daniel. Im siebten Kapitel des Buches Daniels erhält Daniel eine Vision von vier furchteinflößenden Tieren. Und in dieser Reihe der Tiere wird gerade das vierte Tier als sehr furchterregendes Tier dargestellt. Wir können es lesen in Daniel 7, Vers 7. Wir können es gerne aufschlagen. Wir lesen danach auch noch den Vers 25. Daniel 7, Vers 7. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Ein Engel erklärt Daniel auch die Bedeutung von diesem Tier und sagt ihm, dass dieses Tier für 3,5 Jahre das Volk Gottes unterdrücken wird. Wir haben wieder diese 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage, also hier diese Verbindung zur Offenbarung. Und dann wird uns über dieses Tier gesagt, der Engel erklärt, was dieses Tier macht, Vers 25, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also hier diese 3,5 Monate. Und wir sehen diese Parallele zur Offenbarung 11. Aber dann wird uns in Vers 26 gesagt, danach aber wird sich das Gericht setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, und sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Was ist das Tier? Und wenn wir dem Engel folgen, der das Daniel erklärt, dann sind das Weltreiche, Reiche dieser Welt, die anstelle Gottes die Herrschaft auf diese Welt beanspruchen. Es sind Reiche mit bösen Herrschern. Sie sind von dem Satan angetrieben, gegen Gott und sein Volk zu handeln. Zur Zeit Jesu sehen wir so ein Tier. Beschreibung, sie passt sehr gut auf das Römische Reich. Es war ein Weltreich, das brutaler, stärker, furchteinflößender war als alle Reiche vor ihm. Unter der Herrschaft der Römer wurde unser Herr Jesus Christus getötet. Sie haben die Christen unerbitterlich verfolgt, grausam in ihren Methoden. Sie verführten die Christen mit allerlei Götzendienst und Unmoral. Ein schreckliches Tier, das nach den Christen gegriffen hat. An dieser Stelle wollte ich kurz etwas aus einem Buch vorlesen, damit wir verstehen, mit welchen Methoden und wie sie es gemacht haben. Ich lese vor aus dem Buch 2000 Jahre Kirchengeschichte, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Da wird über die Christen gerade in dieser Wende ungefähr 100 nach Christus berichtet. Für die Christen wird jetzt die Versuchung groß, ihren Herrn zu verleugnen. Menschenfreundliche Richter versuchen bis zuletzt, den angezeigten Christen ein Türchen offen zu lassen. Ein kleiner, kurzer Satz genügt und das Leben der ganzen Familie ist gerettet. Nur ein Sätzchen verbunden mit etwas Opferrauch und der Angeklagte wird den Seinen zurückgegeben. Dennoch bleibt eine große Zahl von Christen standhaft. Der junge Origenes ermutigt seinen Vater, bis zum Ende auszuharren. Den Gläubigen steht das Wort Jesu vor Augen: Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Die pluralistisch denkenden Römer können diese Haltung nicht verstehen. Und so erfolgt die Aburteilung und Preisgabe an die Folter wegen Starkköpfigkeit und Widersetzlichkeit gegen die Staatsmacht. Ihre Körper werden blutgepeitscht, an den Händen oder Daumen aufgehängt, der Körper mit Krallen blutig gerissen. Oft verwandelt sich der Körper eines Christen in eine einzig blutende Wunde, ein unglaublich wirkendes Schauspiel für die Henker. Die Hinrichtung geschieht selten durch das Schwert, das kam nur den römischen Bürgern zuteil. Meistens werden die Christen verbrannt. Man nagelt ihre Hände an einen Pfahl oder gräbt sie knietief in die Erde und legt das Brennholz um ihren Körper. Die Kreuzigung wird seltener angewendet. Schon Nero ergötzte sich am Schauspiel, christliche Männer und Frauen in der Arena ohne Waffe mit wilden Tieren kämpfen zu lassen. Bei Bedarf wird gelegentlich auch von der Todesstrafe abgesehen. Die Männer landen dann in Bleibergwerken, wo sie langsam zugrunde gehen. Frauen und Mädchen werden an Freudenhäuser ausgeliefert. Also wir sehen, brutal und stark hat dieses Tier damals, das Römische Reich, gegen die Christen ausgeschlagen, sie verfolgt und bedrängt. Das Römische Reich, dieses Tier, es war grausam, doch es konnte das Zeugnis der Gemeinde nicht töten. Das Evangelium hat sich weiter ausgebreitet und ist bis heute zu uns gelangt. Und dieses Tier hat sich über die Jahrhunderte in verschiedenen Staaten und ihren Herrschern gezeigt. Christen wurden durch die ganze Zeit verfolgt, getötet und es wurde versucht, mit allen Mitteln ihr Zeugnis zu unterdrücken. Doch was dem Tier bis jetzt nicht gelang, ändert sich, nachdem die Zeit des Zeugnisses der Gemeinde beendet ist, wenn die Gemeinde ihren Auftrag ausgeführt hat. Hier komme ich zum zweiten Punkt, Vers 7b und 8. Es kommt eine Zeit, in der die Evangelisation wirkungslos bleibt und das Zeugnis stirbt. Das Tier, ich lese nochmal vor, das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, wird Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Stadt, der großen, auf der Straße der großen Stadt liegen, die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Nachdem die Gemeinde ihr Zeugnis beendet hat, wird sie von dem Tier überwunden und getötet. Es spricht davon, dass kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus ein Herrschaftssystem auf dieser Erde regieren wird, dem die Christen nichts mehr entgegensetzen können, weil Gott die Gläubigen in die Hand dieses Tieres gegeben hat. Das Tier, dieses Herrschaftssystem, hat alle Menschenbewohner, alle Erdenbewohner, die nicht versiegelt wurden, hinter sich gebracht und hat ihnen seinen Stempel aufgedrückt. Alle Götzendiener, alle Ungläubigen sind vereint in ihrem Widerstand gegen Gott und seine Heiligen. Sie sind vereint im Widerstand gegen das Zeugnis der Gemeinde. Die Gemeinde kann dem nichts mehr entgegensetzen. Das Zeugnis der Gemeinde bleibt wirkungslos. Dieser Tod der Zeugen ist aus meiner Sicht ein symbolischer Tod. Symbolisch in dem Sinne, dass die Zeugen kein Zeugnis mehr geben können, beziehungsweise dieses Zeugnis kein Gehör mehr bekommt. Ihr Zeugnis ist tot. Es findet keine Beachtung. Die Menschen reagieren kalt und abweisend auf das Evangelium. Bei allen Menschen. Das Tier tötet das Zeugnis. Es kann verbunden sein mit dem Tod von vielen Christen, aber das hat es in der Kirchengeschichte schon häufiger gegeben. Und das geschieht auch schon heute. Was hier an dieser Stelle besonders ist, dass das Zeugnis tot ist. Der Leichnam, interessanterweise wird es hier im Singular verwendet, zweimal. Auch wieder hier ein Hinweis darauf, dass es sich hier nicht um reale Personen, reale zwei Personen handelt, wird auf der Straße liegen, steht hier. Auf der Straße der großen Stadt, geistlich gesprochen Sodom und Ägypten, wo auch Jesus gekreuzigt wurde, wird uns gesagt. Wenn in der Offenbarung von der großen Stadt gesprochen wird, wir stellen uns die Frage, wo werden die Leichen liegen? Wenn in der Offenbarung von der großen Stadt gesprochen wird, dann ist damit Babylon gemeint. Und mit Babylon meint die Bibel die Vereinigung aller Götzendiener, die sich vereinigen im Widerstand gegen Gottes Herrschaft. Es sind die Ungläubigen, die gegen Gottes Herrschaft aufbegehren. Und es hat seinen Ursprung in Babel, wo die Menschen zusammenkommen. Sie wollen nicht auf Gott hören, sie wollen sich nicht verteilen, sondern sie sammeln sich in ihrer Rebellion und sagen, wir wollen nicht, dass du über uns herrschst. Und sie begehren auf gegen die Gottesherrschaft. Dieses Babylon, es zeigt sich in Sodom, einer Stadt, die Gottes Prinzipien und seine Heiligkeit, sie begehren total dagegen auf und verwandeln Gottes Prinzipien und stellen sie komplett auf den Kopf. Dieses Babylon zeigt sich in Ägypten, das das Volk Gottes unterjocht. Dieses Babylon zeigt sich in Jerusalem zur Zeit Jesu Christi, das den Herrn Jesus Christus ablehnt und ihn gekreuzigt hat. Es ist die Vereinigung der Götzenanbieter, die sich gegen Gott aufbegehren und nicht unter seine Herrschaft beugen wollen. Der Leichnam der Zeugen liegt mitten in Babylon auf der Straße, inmitten dieser Welt liegt die Gemeinde jetzt tot da. Die Gemeinde ist wirkungslos. Ihr Zeugnis ist gestorben. Das Tier hat alle Götzendiener, alle Feinde Gottes hinter sich versammelt. In Offenbarung 13, Vers 17, aber auch bei uns in Vers 9 heißt es, dass Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen das Tier in seiner Aggression gegen Gottes Zeugen unterstützen. Alle sind vereint in der Feindschaft und im Widerstand gegen die Heiligen, nachdem alle Erwählten gesammelt wurden. Kommt zum dritten Punkt. Die Welt freut sich über den Tod der Zeugen, denn sie wurden von ihnen geplagt, in Vers 9 und 10. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese 2 Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. 3,5 Tage ergötzt sich die Welt an diesem Anblick. Sie sieht eine Gemeinde, die wirkungslos bleibt. Niemand hört mehr auf ihr Zeugnis. Niemand schenkt ihm mehr Beachtung. Niemand gibt den Gläubigen noch Recht. Alle sind vereint und einig in ihrer Ablehnung gegenüber dem Zeugnis der Gemeinde. Für die Gemeinde wird das eine schreckliche Zeit sein. Und ich denke, wir können das heute schon ein bisschen nachempfinden, oder? Wenn wir sehen, wie Jesus Christus verspottet und verschmäht wird um uns herum. Wenn wir nicht verstanden, sondern verachtet werden. Wenn schlimmste Gottlosigkeit als Wohltat und Liebe betrachtet wird, Gottes Prinzipien komplett verkehrt werden. Aber was ermutigt uns heute immer noch? Wir werden ermutigt darum, dass wir immer noch sehen, dass Gott immer noch rettet, oder? Wie Gott immer noch Menschen hinzufügt, wie doch im Kleinen Menschen dazukommen, dass das Evangelium immer noch Wirkung hat. Wir werden dadurch ermutigt. Wir sehen, dass die Botschaft vom Kreuz noch nicht allen Torheit ist. Für einige ist es immer noch Gottes Kraft und wir freuen uns darüber und das macht uns froh, wenn wir trotz aller Ablehnung das sehen. Doch wenn die Gnadenzeit abgelaufen ist und alle Erwählten gesammelt sind, aber alle anderen Menschen verführt und vereinigt sind hinter dem Tier in ihrer Feindschaft gegen Gott und seine Getreuen, wird das für die Gemeinde eine Zeit größter Verzweiflung sein, weil dann wird niemand mehr auf ihr Zeugnis hören, niemand wird dem Zeugnis Beachtung schenken. Es heißt, dass sie nicht erlauben, dass ihre Leichname in ein Grab gelegt werden. Dieses Bild oder dieses Nicht-Erlauben, dass Menschen begraben wird, das taucht in der Bibel häufiger auf. Einmal zum Beispiel im Psalm 79, da heißt es, O Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben, das Fleisch deiner Getreuen den wilden Tieren. Sie haben ihr Blut vergossen wie Wasser rings um Jerusalem her und niemand hat sie begraben. Wir sind ein Hohn geworden für unsere Nachbarn, zu Spott und Schande denen, die uns umgeben. Das Liegenlassen auf der Straße, nachdem jemand getötet wurde, war ein Bild größter Verachtung oder Ausdruck größter Verachtung. Die Verachtung gegenüber dem anderen war so groß, dass man gesagt hat, bist es nicht wert, dass man dir noch ein ordentliches Begräbnis zugesteht. Du bist es nicht wert, dass man dir diesen Dienst erweist. Ein Bild oder ein Ausdruck größter Verachtung, größter Ablehnung und größter Feindschaft. In Jesaja 5, 25 heißt es, Darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und hat sie geschlagen, dass die Berge erbebten und ihre Leichname wie Kot auf den Straßen lagen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Unbeerdigte Leichen waren ein Zeichen des Zornes und Gerichtes Gottes. Die Gemeinde sieht aus wie jemand, von dem Gott sich abgewendet hat, auf dem der Zorn Gottes liegt. Und die Gottlosen erfreuen sich an diesem Anblick der Gemeinde, die so hilflos, so bedrängt ist. Sie schmähen die Gemeinde, wie sie Jesus geschmäht haben, als er am Kreuz hing. Bist du der Christus, so steig doch herab. Der Gemeinde ergeht es wie ihrem Meister. Nachdem ihr Auftrag vollendet ist, sie am Tag gewirkt hat, kommt der Moment der Finsternis für die Gemeinde. Und diese Welt wird ab dem Zeitpunkt Vollgas geben in ihrem Götzendienst. Es gibt kein wirksames Zeugnis mehr. Sie werden von Gottes Wort in ihrem Gewissen nicht mehr gequält oder geplagt. Das Wort Gottes hat keine Wirkung mehr bei ihnen. Als Jesus Christus am Kreuz hing, war das für viele der Beweis dafür, dass der nicht der Christus sein kann. Wer so am Kreuz hängt, der muss verflucht sein. Der kann nicht Sohn Gottes, der Messias sein. Ich denke, in ähnlicher Weise wird es auch dann sein, wenn die Gemeinde kein wirksames Zeugnis gegenüber den Verführungskünsten der Welt abgeben kann, weil Gott es nicht mehr gestattet. Die Menschen können sich jetzt ihren Sünden hingeben. Die Warnungen der Christen haben keine Bedeutung mehr. Die Moralapostel sind endlich zum Schweigen gekommen. Niemand hört mehr auf diese frommen Spinner. All das, was sie gelehrt haben, ist längst überholt. Es ist alles widerlegt. Es ist endlich abgewürgt worden. Freie Fahrt für die Sünde. Und die Welt feiert. Endlich sind diese Zeugen verstummt. Niemand glaubt ihnen mehr. Niemand schenkt ihnen Gehör. Niemand hört mehr auf dieses dumme, alberne, fromme Geschwätz. Und der gesellschaftliche Konsens lautet, das Evangelium ist nicht die Wahrheit. Und es kann nicht die Wahrheit sein, weil es hört doch niemand mehr darauf. Und die Verachtung und Ablehnung der Christen und ihrer Botschaft wird die Norm sein. Wenn wir das so hören, dann können wir es verstehen, dass es Johannes sehr bitter im Magen wurde, als er dieses Buch gegessen hat. Doch wichtig ist, dass wir verstehen, dieser Zustand der Gemeinde hält nur 3,5 Tage an. Das ist ein kurzer Zeitraum im Vergleich zu diesen 3,5 Jahren, die beschrieben werden, wo die Gemeinde wirkungsvoll das Evangelium verbreitet und Menschen gerufen und gerettet werden. Die Gemeinde erlebt genau das Gleiche wie auch ihr Herr. Nachdem Jesus Christus 3,5 Jahre gewirkt hat, musste er 3 Tage im Grab liegen. Nachdem die Gemeinde für diese bildhaft gesprochenen 42 Monate gedient hat, wird sie für 3,5 Tage tot niederliegen. Die Gemeinde hatte ein wirksames Zeugnis in dieser Welt für 3,5 Jahre. Dann wird die Gemeinde sterben. Ihr versteht, wie ich das meine in diesem bildhaften Sinn. Und für 3,5 Tage tot auf den Straßen Babylons liegen, von den Menschen verachtet, und das Zeugnis hat keine Wirkung mehr. Liebe Geschwister, als Jesus Christus am Kreuz hing, war für alle klar, das war nur ein Hochstapler. Das war ein Lügner. Das war ein Verführer. Er war ein von Gott verlassener, ein Verfluchter. Doch wie wurde deutlich, dass Jesus Christus doch der Messias, doch der Retter, doch der Sohn Gottes ist? Wie wurde dies offenbar? Eine ehrlich offene Frage an euch. Wie wurde es offenbar, dass Jesus doch der Christus ist? Genau, durch die Auferstehung. Der Vater hat ihn aus den Toten auferweckt. Wir kommen zum 4. Punkt. Gott rehabilitiert seine Zeugen vor der ganzen Welt in Vers 11 und Vers 12. Und nach den 3 Tagen und 1,5 Tag kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Gott greift ein. Nach 3,5 Tagen werden die Zeugen erweckt, und sie werden zu Gott entrückt. Vor allen Augen sichtbar stellt Gott sich zu seinen Leuten. Eine kurze Zeit wird die Gemeinde auf dieser Erde wirkungslos und verachtet sein und erniederliegen. Aber dann kommt Jesus Christus wieder. Er wird die Seinen zu sich rufen, und wir dürfen ihm entgegengehen. In Kolosser 3, 3 und 4, das, was wir hier auch an der Wand lesen, steht: Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir wissen, dass der Moment kommt, wo unser Herr Jesus Christus offenbar wird, oder? Wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommt, und er wird sichtbar wiederkommen als verherrlichter und sichtbarer König der Könige. Es wird allen Menschen offenbar sein. Sie werden sehen, wer dieser Christus ist, über den sie gespottet haben. Und sie werden sehen, wer er in Wahrheit ist, dass er in Wahrheit der König ist und dass ihm in Wahrheit unter Ordnung und das Leben gebührt, das eigene Leben gebührt. In seiner ganzen Macht und Majestät wird er vor den Augen der Welt erscheinen. Aber interessant ist der Vers 4, oder? Auch für uns. Gleichzeitig in dem Moment, wo offenbar ist, dass Jesus Christus wirklich Herr ist, dass Jesus Christus der König ist, dass Jesus Christus mächtig und herrlich ist und dass ihm alle Anbetung gebührt von allen Menschen und sich jedes Knie unter ihm beugen müssen, wird auch sichtbar, oder werden auch die Gläubigen von der Welt offenbar. Die Welt hat über die Gläubigen, über die Gemeinde gespottet, sie hat sie verführt, verfolgt, getötet, niedergetreten. Doch dann wird offenbar, dass wir Könige und Priester des lebendigen Gottes, die Braut des Herrn Jesus Christus sind. Er hat uns hineingenommen in seine Herrlichkeit. Und vor aller Welt wird offenbar, wer wir sind. Heute sehen die Menschen noch nicht, wer wir sind. Und wir selbst oft vergessen, wer wir sind. Doch in diesem Moment wird offenbar, wer wir sind, dass wir zu Christus gehören und in sein Reich und seine Herrschaft hineingenommen worden sind. Kurz vor dem Gericht über diese Welt holt Gott die Gläubigen zu sich. Die Gemeinde wurde vermessen. Sie steht unter Gottes Schutz. Auch wenn sie für einen Moment tot da niederliegt, so haucht er ein neues Leben ein und erweckt sie zu sich. Der Herr rehabilitiert sein Volk vor der ganzen Welt. Die geschundene, verachtete, bedrängte Gemeinde ist seine Gemeinde. Es ist sein Volk. So wie unser Herr nach 3 Tagen auferweckt wurde und damit deutlich wurde, dass er der Sieger, der Überwinder ist, der Rettung bringt für sein Volk, so wird die Gemeinde auferweckt, und es wird deutlich, dass wir nicht unter Gottes Zorn, sondern in seiner Liebe, in seiner Gunst stehen. Der Vers 11, wo steht, dass nach 3,5 Tagen der Geist des Lebens aus Gott in sie kam und sie sich auf ihre Füße stellen, ist ein wörtliches Zitat aus Hesekiel 37, Vers 10. Da heißt es, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. In dem Abschnitt in Hesekiel sieht Hesekiel eine Ebene voll mit Totengebeinen, also voller Knochen auf dieser Ebene. Millionen Knochen, die auf der Erde liegen. Und Gott stellt Hesekiel die Frage, Hesekiel, glaubst du, dass diese Knochen zu Leben erweckt werden? Und dann tut Gott ein Wunder und man sieht, wie diese Knochen drücken zusammen. Ja, also der Fuß, der Fußknochen, der irgendwo da hinten liegt, der kommt, nähert sich dem Bein und alles kommt zusammen. Auf einmal ziehen sich Sehnen über die Knochen, darüber auf einmal wächst das Fleisch, darüber die Haut. Und dann haucht Gott diesem Körper Leben ein und diese Menschen stehen auf und stehen auf ihren Füßen. Also das ist dieses Zitat aus Hesekiel 37. In Hesekiel wollte Gott dem Hesekiel sagen, dass Gott sein Volk, das Volk Israel, zurückbringen wird aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft in Babylon und wieder zurückbringen wird nach Israel. Aber hier sehen wir die größere Bedeutung, die größere Erfüllung in der Offenbarung. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkehrt, wird er die Heiligen auferwecken und zu sich holen. Ein großes Heer wird auferstehen und zu unserem Herrn entrückt werden. Das Spotten und Jauchzen der Gottlosen über die Gemeinde verwandelt sich in Furcht. Sie sehen diese verachteten Moralapostel und frommen Spinner auffahren zu Gott. Sie stehen auf der falschen Seite. Die Gläubigen haben wahrhaft im Auftrag Gottes gezeugt. Ihr Zeugnis war und ist Wahrheit. Und sie sind diejenigen, die die Propheten Gottes ermordet haben. Kommen wir zum letzten Punkt, in Punkt 5, das Gericht Gottes kommt über die Götzendiener, Vers 13 und 14. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Mit der Entrückung aller Gläubigen kommt über diese Erde ein großes Erdbeben. Dieses große Erdbeben, es eröffnet das Gericht Gottes über diese Erde. Und es wird in der Offenbarung mehrmals erwähnt, dass dieses große Erdbeben der Beginn ist des Gerichtes über diese Welt. Also Gericht wirklich des jüngsten Gerichtes. In Offenbarung 6, Vers 12 wurde es uns zum Beispiel schon mal gesagt, und ich sah, als das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der Mond wurde wie Blut. Und dann wird uns weiter beschrieben, wie Gott die Ungläubigen heimsucht, ihnen nachgeht und sie richtet und sie sich vor ihm verbergen wollen und ihm entfliehen möchten. Später in Offenbarung 16, 18 und 19 heißt es, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein gewaltiges und großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städte der Heidenvölker fielen und Babylon der Großen wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. Mit dem Erdbeben beginnt Gottes Gericht. Hier wird uns gesagt, dass durch das Erdbeben schon ein Zehntel der Stadt Babylon stirbt, 7000 Menschen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese 7000 Menschen symbolisch gemeint ist. Und die Referenz ist die, als Elia damals von den Götzendienern verfolgt wurde, dachte Elia, dass er alleine war. Aber Gott hat ihm offenbart, dass es 7000 weitere gibt, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor den Götzen. Die Gemeinde, sie ist die Fortführung dieses kleinen Überrestes derjenigen, die ihr Knie nicht gebeugt haben. Die zwei Zeugen und auch die 7000 Männer Israels damals waren verachtet und verfolgt. Und jetzt zeigt Gott seine Rache, indem er 7000 Menschen aus Babylon tötet. Und ich denke, diese Zahl ist symbolischer Natur. Das ist nicht genau meint, dass es 7000 Leute sind, genau 7000 Leute abgezählt, sondern davon spricht, dass genauso wie sie damals die Kinder Gottes verfolgt haben, werden auch sie in diesem Moment und getötet haben, werden auch viele von ihnen schon mit diesem großen Erdbeben sterben. Gott richtet gerecht, denn sie sind Verfolger und Mörder der Propheten Gottes. Eine Frage lasse ich unbeantwortet, obwohl sie interessant ist. Ich habe selbst mich auch noch nicht entschieden an dieser Frage. Und zwar die Frage, uns wird berichtet in dem Vers 13, dass sie Gott Ehrerbietung geben. Die Frage ist, ist diese Furcht der Menschen, als sie das sehen, als dieses Erdbeben kommt und so viele sterben und auch, dass die Gläubigen zu Gott auferweckt werden, da kommt Furcht über sie und sie bringen Ehrerbietung. Die Frage ist, ist das ein Zeichen echter Umkehr und Bekehrung? Ich persönlich bin der Meinung, dass es das nicht ist, sondern dass es eher ein Eingeständnis ist, dass sie nicht anders können, als zu sagen, das ist eher, wo ich eher hin zu tendiere, aber ich bin mir nicht ganz schlüssig oder fest. Aber es gibt auch gute Bibellehrer, die auf der anderen Seite auch einige Beweise dafür aufführen, dass hier doch eine echte Umkehr gemeint sein kann. Aber ich lasse diese Frage offen, aber es ist eine Frage, die sich in dem Text noch stellt. Mit dem Beginn des Gerichtes ist der zweite Wehruf beendet. Wir hatten das ja bei den Trompetengerichten gesehen, also sind die ersten vier Paare der Trompetengerichte gewesen. Und dann wird gesagt, es kommen drei Wehrufe. Also die letzten drei Trompeten waren Wehrufe über die Feinde Gottes. Und jetzt ist die sechste Trompete quasi abgeschlossen, wird uns gesagt, also die Gerichte Gottes. Den Einschub, den wir bisher gesehen haben in Kapiteln 10 und 11 in der Reihenfolge der Posaunengerichte, gibt uns Hintergrundwissen für die Plagen Gottes, die Gott über die Menschen schon heute ausgießt. Und es wird uns gesagt, der Grund dafür, wieso Gott heute Ungläubige schon richtet und sie plagt, ist, weil sie das Evangelium ablehnen und weil sie in Feindschaft gegen Gottes Volk stehen. Stattdessen verharren Menschen in Götzendienst und Verfolgen der Gemeinde und deshalb richtet Gott sie auch schon jetzt auf dieser Welt. Doch das Gericht ist noch nicht vorüber. Es folgt eine letzte Wehe, die siebte Posaune, und die werden wir in der nächsten Woche betrachten. Liebe Geschwister, zum Abschluss möchte ich zusammenfassen, was wir als Kinder Gottes aus diesem Abschnitt lernen sollen. Als erstes sollen wir wissen und sicher wissen, dass Gott seinen Tempel vermessen hat und deshalb die Gläubigen sicher bei ihm sind. Er wird die Gläubigen bewahren. Aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein, worin diese Bewahrung liegt. Die Bewahrung liegt nicht darin, dass unser Leben bewahrt wird, nicht unsere Gesundheit bewahrt wird, sondern unser Glaube wird bewahrt. Er hat uns versiegelt und unser Heil ist sicher bei ihm. In diesem Sinne ist sein Tempel vermessen. Wir haben den Auftrag bekommen zur Verkündigung des Evangeliums, aber wir müssen damit rechnen, dass die Ablehnung und der Widerstand gegen das Evangelium immer mehr zunehmen werden. Und wir sehen es auch heute schon. Bis zu dem Zeitpunkt, dass das Zeugnis wirkungslos bleibt auf dieser Erde. Wir wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt eintritt. Und wir können das auch nicht festlegen und sagen, genau das ist der Zeitpunkt. Und deshalb hören wir auch nicht auf mit dem Zeugnis, bis Jesus Christus wiederkommt. Wir spekulieren nicht über diesen Zeitpunkt und auch nicht über die Dauer dieser Wirkungslosigkeit. Aber wir sind auch nicht überrascht, wenn die Welt nicht mehr auf das Evangelium reagiert. Und wir dürfen wissen, auch wenn die Gemeinde in dieser Situation verzweifeln wird und unter dem Druck der Verführung und der Verfolgung stark leiden wird, so wird unser Herr Jesus Christus doch rechtzeitig erscheinen. Er wird nicht zulassen, dass eines seiner geliebten Schafe verloren wird. Wenn er wiederkommt, so wird er uns mit ihm verherrlichen vor der ganzen Welt. Es wird sichtbar, dass wir zu ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind. Zuletzt dürfen wir wissen, dass die Zeit des scheinbaren Sieges des Tieres nur gering ist im Vergleich zum wirksamen Zeugnis der Gemeinde in dieser Welt. Und wir dürfen wissen, wir gehen den Weg unseres Herrn. Ich lese nochmal Johannes 9, 4 und 5. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Es kommt der Tag, an dem wir nicht mehr wirken können in dieser Welt. Doch bis dahin sind wir Leuchter, Zeugen, Ölbäume in dieser Welt. Zeugen des Evangeliums von Jesus Christus für alle, die glauben. Und wir rufen es aus und der Herr sammelt die Erwählten. Das wollen wir tun und uns nicht entmutigen lassen, sondern ermutigt sein, auch in dem, dass wir wissen, unser Herr hat den Sieg schon errungen und er wird auch letztendlich als Sieger dastehen und wir werden an seiner Seite offenbar werden. Ihm die Ehre dafür. Amen.